Wir wollen wieder den Text aus dem 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 18 bis 25 wieder lesen. Wir werden das in den nächsten Bibelstunden wieder öfters tun, den Text einfach lesen, damit wir diesen Abschnitt auch gut kennenlernen und auch uns gut merken, so wie wir die Abschnitte vorher immer wieder gelesen haben. Lasst uns auch diesen Abschnitt wieder lesen. Ich gebe mir Mühe, das gut zu tun. Ich habe das Gefühl, ich sollte bald zum Optiker. Denn wenn der Abend spät wird, dann, also ich werde absolut alt, so. Rein äußerlich vergehen wir, innerlich wachsen wir hoffentlich. Genau, also ich hoffe, ich kann es gut lesen, in der Elberfelder, wie gewohnt. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein in guten und milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werdet? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr auch berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünden getan hat, auch ist kein Druck in seinen Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an sein Leib, selbst ans Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das sind die Verse, mit denen wir uns beschäftigen. Nach den Ferien haben wir damit begonnen, diesen Abschnitt jetzt zu studieren gemeinsam. Und in drei Schritten habe ich euch versprochen, diesen Abschnitt zu studieren und anzuschauen. Der erste ist, dass ich euch thematisch hinführe. Damit haben wir in der letzten Bibelstunde gestartet, dass wir ganz grob oder im Eigentlichen verstehen, um was geht's, was ist das Grundanliegen, was ist das Thema dieses Abschnittes, was ist die Theologie hinter diesem Abschnitt. Das ist, was ich auch heute nochmal vertiefen möchte. Das Zweite ist, ich will euch dann eine gewisse Einleitung in die Gliederung geben, in dem Zusammenhang, was kommt vorher, was kommt nachher, dass wir ganz grob an die Gliederung von dem Abschnitt angucken und somit eine kleine Hilfestellung, die einzelnen Wahrheiten wahrzunehmen. Und dann könnten wir dann in die Vers-für-Vers-Auslegung gehen. Das heißt, wir arbeiten dann anhand dieser Gliederung die Verse durch und werden hier und da uns da ein paar Worte genau anschauen müssen, beziehungsweise eben die Verse. Also Hinführung, Gliederung und Auslegung. Das sind die drei Kreise, die ich machen möchte, und das machen wir eigentlich gewohnt, fast mit jedem Abschnitt. Aber nur, dass ihr wisst, was wir jetzt gerade machen. Also wir sind bei der Hinführung zu diesem Abschnitt, thematisch Hinführung. Und ich erinnere euch, um was es geht oder was mein Anliegen ist, auch anhand dieses Abschnitts euch oder uns darzustellen und klarzumachen, was das Wort Gottes lehrt. Wir sind geprägt und wir sind aufgewachsen in einer Zeit, in einer Kultur, die etwas mit unserem Denken was macht. Wir können uns dem einfach nicht entziehen. Wir können nicht neutral bleiben. Wir leben in dieser Gesellschaft, beginnen von der Schulbildung, dann in der Ausbildung, in unseren Berufen, an Arbeitsstellen. Die meisten von euch haben oder sind berufstätig und die wenigen haben, darf ich in Ehrfurcht sagen, das Privileg, im Wort Gottes davon zu leben, darin zu dienen. Aber auch selbst Sie, ich habe auch meine Ausbildung gemacht und nicht nur eine, habe als Sachbearbeiter in einer Firma sechs Jahre lang gearbeitet. So, ich kenne die Mechanismen, ich weiß, was bedeutet, morgens aufzustehen, zu stempeln und nach welchen Regeln und Gesetzen und nach diesen Dingen man da funktionieren muss. Das ist mir wohl bekannt. Und die Bibel spricht klar darüber, was das betrifft. In dem Kontext geht es um Sklaven und Herren. Ich denke, das ist der Sprung nicht weit, auch dass wir hier von Arbeitnehmer-Arbeitnehmer-Geber-Verhältnis sprechen können und da einiges lernen. Von daher, und in dieser ganzen Thematik und vor allem in unserer Gesellschaft ist ein Thema sehr hoch und sehr hoch im Kurs, und das ist das Thema von Recht. So, es gibt Rechten und Pflichten, und wir sind mehr an unseren Rechten interessiert als unseren Pflichten, und für die Rechte kämpfen wir, für die Pflichten nicht so sehr. Aber darum geht es. der Rechtsanspruch, was ist gerecht? Und das Einfordern von Recht ist hoch im Kurs und in unserer Gesellschaft, wie gesagt, sehr, sehr aktuell in allen Bereichen, ob sozial, ob ethnisch, ob moralisch, ob Berufsrecht, in allen diesen Dingen. Es geht immer um, dass wir gleichberechtigt sind. Der Kampf um die Gleichberechtigung ist sehr hoch. Alle müssen gleichberechtigt behandelt werden. Und das ist klingt sehr, sehr gut, oder? Auf den ersten, wenn man so hört, ja, alle, oh, ich habe jetzt, wo ich jemanden sehe, weiß ich, was ich noch ansagen muss. Das sage ich jetzt, bevor ich dann vergesse ich es. Entschuldigung, wenn ich den Gedanken kurz unterbreche. Wir sind ja, oder wir als Gemeinde, wir werden eine Gemeindefreizeit am Wochenende haben. Und da werden einige nicht da sein. Und die Siege Siemens hat mich ausrichten lassen, dass noch ein, zwei Betten frei sind. Das heißt, wer heute nach der Bibelstunde noch das Verlangen hat, dieser Gemeinschaft sich anzuschließen am Wochenende, der darf sich an die Siege Siemens wenden. Willst du kurz aufstehen und zeigen, wo du bist? Nein, ich glaube, ja. Sonst kommt er auf mich zu und ich sage, zu wem ihr gehen könnt. Sonst hätte ich es vergessen. Ich habe es schon am Anfang vergessen. Entschuldigung, wenn ich diesen Gedankengang kurz unterbreche. Also, wir sind in diesem ganzen, in unserem Abschnitt mit der Auseinandersetzung mit Recht. In unserem vorherigen Abschnitt haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie gehen wir mit Obrigkeit um? Was bedeutet, sie zu ehren, sie zu fürchten und ihr Untertan zu sein? Und welche Obrigkeit, inwieweit? Und das Grundanliegen war da, nicht rebellieren, nicht dagegen ankämpfen, sonst können wir sie nicht gewinnen. Und in ähnlicher Weise geht Petrus jetzt den nächsten Schritt und bricht das jetzt von der Obrigkeit, von menschlichen Regierungen, geht runter auf das nächste Verhältnis zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Herren, Sklaven und spricht dann natürlich auch darüber, wie geht man dann in der Spannung um. Und das ist weit schwieriger gewesen, als wir heute haben in unseren Verhältnissen, in denen wir leben. Denn heute gibt es Menschen, die für uns kämpfen. Damals gab es keine Menschen, die für Sklaven gekämpft haben. Die konnten sich nicht irgendeiner Gesellschaft anschließen und auf irgendein Recht pochen. Absolut unmöglich. Es gab niemanden, der für sie aufgestanden ist, der für sie auf die Straßen gegangen ist, der für sie ein Gesetz durchgebracht hat. Das gab es da definitiv nicht. Da sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation. Aber eins müssen wir verstehen, warum in allen Briefen dieses Thema vorkommt, fast in allen Briefen des Neuen Testaments. Könnt ihr euch erinnern, wen Gott beruft? Welche hat er viele berufen, welche hat er wenige zum ewigen Leben, zum Glauben berufen? Die Schwachen und die nicht sind in der Welt, die nicht geachtet sind. Und was glaubt ihr, wer damals ganz viel von diesen Menschen waren? Das waren Sklaven. Und das ist auch der Grund, warum Petrus hier ganz stark sofort auf die eingeht. Denn ich glaube, dass der größere Teil der Gemeinde aus solchen Menschen bestand. Das waren nicht Angesehene, das waren keine Beamten und in der Regierungsposition oder nicht viele Herren, das waren viele, viele Sklaven. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dann diese Menschen dann in der Gemeinde gedient haben oder gelebt haben, sie bekamen natürlich auch dann, da ist weder Mann noch Frau, richtig? Da ist Sklave noch Freier. Da ist wieder Herr und so, und dann mussten sie damit umgehen. Ja, wie? Von meiner geistlichen Stellung bin ich frei und in meinem Leben bin ich nicht frei. Das erzeugte Spannung. Wie lebe ich da? Und es wurde noch schwieriger. Wann wurde es noch schwieriger? Wenn auf einmal der Sklave und der Herr in einer Gemeinde waren. Weil der Herr sich genauso bekehrt hat wie der Sklave, vielleicht sogar durch den Sklaven. Und dann saßen sie da in der gleichen Bank. Da waren sie gleich. Traten sie durch die Tür, waren sie gleich. Gingen sie hinaus, war er Sklave, er war Herr. Und jetzt machen wir den Unterschied. Hier, hey, Freund und Bruder, und dann geht man raus. Und auf einmal, du hast mir morgen hier einen Acker zu besehen. Und dann, ja, wie kannst du sagen, wie kannst du mir befehlen, wieso? Wir sind doch Brüder, wir sind doch eins im Herrn. Könnt ihr euch die Spannung vorstellen? Das übrigens findet sich heutzutage auch in einer Firma, die christlich geführt wird, von christlichen Führungskräften. Und dann sage ich, wir könnten nur so handeln. Das ist doch ungerecht als Christ. Ihr versteht, was ich meine? Also das löst viel aus. Und deswegen können wir auch viel natürlich auch in unsere Situation übertragen. Es wird ja noch schwieriger, wenn eine von den Sklaven ältester wird. Ja? Übernimmt die Leitung. Und sein Herr ist Hirte, Schaf und er ist der Hirte. In der Gemeinde hat er das Sagen, zu Hause hat andere das Sagen. Viel Spaß. Die Konflikte sind vorprogrammiert. Und darum nimmt sich die Bibel auch viel Zeit, über diese Dinge zu reden und Klarheit zu schaffen. Und das Grundprinzip ist, es geht hier nicht um Gleichberechtigung. Das christliche Prinzip ist nicht Gleichberechtigung. Da braucht man nicht anfangen und sagen, ja, aber weißt, wir sind doch gleich. Ich behandle dich in der Gemeinde gleich, behandle mich zu Hause gleich. Das ist nicht das Prinzip. Das biblische Prinzip ist ein ganz anderes. Und ich befürchte, und ich sage das auch von mir selbst, ich befürchte, wir haben es vergessen. Das wäre im besten Fall. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wissen es nicht einmal, was das christliche oder das Prinzip des Christentums oder unseres Herrn Jesus Christus ist. Und das Prinzip ist alles andere, als auf Recht zu bestehen. Alles andere, als auf Recht zu pochen. Alles andere, als für Recht zu kämpfen. Alles andere, als für Recht zu protestieren und das Recht einzufordern. Wir als Gläubige haben keinen Auftrag von der Schrift, auf unser Recht Anspruch zu erheben, obwohl wir rein rechtlich es hätten. Und das ist die Spannung. Das ist diese Spannung, in der wir leben. Was sind wir von unserer Berufung? Ein königliches Priestertum, richtig? Man nennt uns auch Königskinder, gell? Von wem? Von dem König? Deutschlands? Der ganzen Welt. Das heißt, wir gehören zu dem König, dem die ganze Welt gehört, okay? Rein rechtlich, oder? Wir könnten uns dementsprechend auch auf dieser Welt so verhalten, dieses Recht einfordern. Der König der Welt wurde Mensch und das interessanterweise, er hat kein Recht eingefordert, sondern ging einen anderen Weg und hinterließ uns Fußspuren, in denen wir wandeln sollen, nachahmen. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Petrus nimmt nicht wenige Verse in unserem Abschnitt, um dieses Vorbild uns zu beschreiben. Und bevor wir uns dieses Vorbild anschauen, gehen wir einen Schritt zurück und schauen das Vorbild an, das die Fußspuren Jesu vorbereitet hatte. Einer, der auf Christus hinwies. Also die ganze Thematik ist Umgang mit Recht, mit Rechtsanspruch. Umgang, wie gehe ich dann um, wenn ich eigentlich Recht habe und einen Rechtsanspruch habe, wie gehe ich damit um, wenn ich es nicht bekomme? Im Gegenteil, wenn ich sogar zu Unrecht leide, zu Unrecht, wenn man mir zu Unrecht das wegnimmt, obwohl ich es haben soll, kämpfen wir dafür? Ja, nein. Und ich habe euch letztes Mal schon ein Stück weit hineingenommen. Für mich ist einer der ersten Vorbilder für und Vorbereiter dieses Grundprinzip, geistlichen Grundprinzip, ist David. Und da können wir einiges lernen aus dem ersten Buch Samuel und so gehen wir jetzt dahin. Ich habe euch das letztes Mal gesagt, dass ich sehr, sehr gerne in der letzten Bibelstunde mit euch schon diesen Weg gegangen wäre, um euch das zu zeigen. Wie gesagt, nicht böse werden, wenn ich heute nicht, wenn ich diesen Exkurs mache. Ja? Wir erarbeiten uns die Theologie von der Schrift, was Recht und Gerechtigkeit und Umgang damit ist. Also, ganz kurz Erinnerung, das Volk will einen eigenen König. Warum? Weil sie so sein wollen wie die Welt. Ich erinnere euch, 1. Samuel 12 würde uns reichen, um da wieder diesen Gedankengang aufzunehmen. 1. Samuel Kapitel 12. Samuel hält seine Abschiedsrede und hält das dem Volk nochmal vor, was sie ein Schlimmes getan haben eigentlich, mit der Konsequenz. Und ich lese ab Vers 12, Kapitel 12. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Also sie sehen, da kommt ein menschlicher König und sie haben keinen menschlichen, einen himmlischen König, das reichte nicht. Sie brauchen auch so einen menschlichen König nach all diesen Regeln und all diesen Dingen. Und sie verwerfen Gott als ihren König und sagen, er soll uns so einen König geben. Und Gott gab ihnen so einen König. Wir wissen, das ist Saul gewesen. Ja? Und schaut mal, Vers 17 heißt es, ich lese in der Mitte den Satz, und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß in den Augen des Herrn ist. Also es ist etwas, was der Herr nicht will und diese Sünde ist groß in den Augen des Herrn. Gott zu verwerfen und sich auf Menschen zu verlassen, auf die Stärke und die Fähigkeit der Menschen zu verlassen. auf ihre Kraft und Größe sich zu verlassen. So wichtig, das ist nicht unwichtig, wenn in unserem Zusammenhang. Denn ich möchte euch schon so viel sagen, in dem ganzen Recht- und Gerechtigkeitsgeschichte, abgesehen davon, dass wir, wenn wir auf Recht hoffen, mit der Gnade nicht rechnen können. Aber das ist das Erste. Das Zweite ist, wir können nur zur Ruhe kommen, wenn es um Recht und Gerechtigkeit, wenn wir wissen, dass unser Richter und unser Gerechtigkeitseinführer oder Schaffer der König der Könige ist, der Herr der Herren. Wenn wir wissen, wer für uns unser Recht kämpft, dann kommen wir zur Ruhe. Wenn wir ihn als König nicht akzeptieren, ihn nicht verstehen, nicht glauben, nicht erkennen in seiner Allmacht, dann werden wir kämpfen. Aber wenn wir verstehen, dass wer kann ihm widerstehen, wer kann gegen ihn kämpfen, wenn wir das annehmen, das glauben, dann sagen wir, Herr, du kannst besser kämpfen als ich, du kriegst es besser hin wie ich und wir können zur Ruhe kommen. Wir müssen aber Vertrauen haben, dass er es kann. Das Volk Israel hatte dieses Vertrauen nicht, dass Gott für sie kämpfen wird. Nein, er kriegt es nicht so hin. Wir brauchen auch so einen König wie er. Darf ich so sagen, für mein Recht brauche ich dann einen Anwalt? Gott kann für mich nicht kämpfen und ich brauche den besten Anwalt, den es gibt. Für mein Recht brauche ich dann einen Fürsprecher, einen besten Fürsprecher, den ich für mein Geld zahlen kann. Da reicht mein Fürsprecher Christus nicht. Der ist halt so geistlich und so, der kümmert sich nicht um diese Dinge. Und so verlassen wir uns auf Gewerkschaften. Wir verlassen uns auf Rechte, auf eine ADAC-Versicherung im Streitfall, auf all diese Dinge, mehr als auf den Herrn wir uns verlassen. Ja, das macht uns so, und das ist das Übel. Nochmal, ich sage nicht, dass wir naiv sein, ich sage auch nicht, dass jetzt kündigt eure Versicherungen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wem glaubst du und wem vertraust du? Vertraust du mehr deinem Anwalt als deinem Herrn? Das ist der Punkt. Und wisst ihr was? Der Herr sieht das Herz an. Du kannst sagen, nee, ich vertraue Gott. Und der Herr guckt dein Herz und sagt, mein Freund, das ist nicht wahr. Ich mache dir nur ein Beispiel. Und dann sind wir schnell überführt. Wo wir unseren menschlichen Königen mehr vertrauen, als wir Gott vertrauen. Aber das ist das Grundprinzip und das Grundverständnis, das ist eine wichtige Wahrheit und das wird sich im Leben Davids zeigen. Er konnte nur Unrecht, nur aus diesem Grund durchstehen und ertragen, weil er wusste, wem er sich anbefehlen konnte. Er wusste, wer für ihn kämpft. Er kannte seinen Gott. Und er wusste, er ist größer wie Saul und größer wie all seine Feinde. Größer wie sogar Goliath. Das wusste er. Mein Gott ist größer. Und da kam so ein Riese. Und da kam wieder ein Steinschleuder. Und der Riese hat ihn ausgelacht. Und er hat gesagt, hast du eine Ahnung, in wessen Namen ich komme? Das kann man nicht, wenn man nicht diesem Gott vertraut. Das kann man nicht, wenn man diesen Gott nicht kennt. Aber so ein kleiner Junge, mit was für einem Selbstbewusstsein. Warum? Ja, der war so mutig und stark. David war nicht groß, sein Gott war groß und er kannte ihn. Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Aber eins nach dem anderen. Also hier sind wir an diesem Punkt. Der Herr warnt sie. Schaut mal, in Vers 25 noch ein Satz oder ein Vers. Der Herr warnt sie. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Ich gebe euch diesen König. Ihr wollt sollen? Okay. Der Punkt ist, wenn ihr böse handelt, dann bringt euer König euch nichts. Dann kommt ihr weg und der König kommt auch weg. Wer setzt ein, wer setzt ab, wer herrscht? Gott als König. Das ist wichtig, dass wir diese Dinge am Anfang wenigstens kurz wahrnehmen. Das ist unsere Hintergrundfolie und unser Glaube, der dahinter steht, beziehungsweise der Glaube Davids, der dahinter steht. Also, dann kommen wir zu der Berufung und Saul wird berufen und ich werde das nicht lesen, sondern euch nur skizzenweise ganz kurz daran erinnern. Saul wird berufen, ein riesengroßer Mann, alle staunen, ein Mordskerl und alle gucken an und sagen, genau so einer muss König sein. So können wir uns einen König vorstellen. Groß, stark, mächtig. So, das ist ein Muster an König. Und alle folgen ihm. Warum? Weil er ist ein König, wie die Menschen einen König aussuchen würden. Und so genau einen hat ihn Gott gegeben, so wie die Menschen aussuchen würden. Die danken, jawohl, wir haben ihn. Es hat nicht lange gedauert und hat sich herausgestellt, das ist das Problem, das ist so ein König, wie die Menschen haben wollen und nicht wie Gott haben will. Er hat andere Maßstäbe, er hat andere Vorstellungen, er hat andere Motivationen, er hat andere Ziele und vor allem er hat einen anderen Glauben. Denn es zeigt sich sehr schnell, dass Saul überhaupt nicht an Gott glaubte. Das war nicht sein Gott. Als er dann die große Sünde begeht und ungehorsam ist und Gott ihm sein Reich und seinen Königsthron wegnimmt und er klammert sich an Samuel und sagt, ehr mich doch vor deinem Gott. Nicht, dass sie denken, ich bin nicht mehr König. Bitte tu so, als ob ich immer noch König bin. Aber ehr mich und vor deinem Gott. Das heißt nicht vor meinem Gott. Das ist der Punkt. Der Gott Samuels ist nicht der Gott Sauls gewesen. Saul war nie gläubig. Und so wie der Geist über Bileam kam und ihn führte, obwohl er auch ein falscher Prophet war, beziehungsweise ein Wahrsager, so vermag der Herr auch über einen Saul zu kommen und ihn zu salben. Aber das bedeutet nicht, dass Saul gläubig war. Sein Königtum wird ihm genommen und der Herr befiehlt Samuel, einen neuen König zu salben. Und Samuel tut es und hat große Schwierigkeiten. Er muss auch da lernen, dass Gott eben ein anderes Prinzip hat. Ich lese euch das noch kurz vor, Kapitel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht auf das Aussehen und auf den hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz an. Das ist wichtig. Wir Menschen gucken nach äußerlichen Dingen. Und wir beurteilen Dinge nach äußerlichen Dingen. Auch in unseren Umständen des Lebens, und gerecht und unrecht. Das nach unserem Verständnis, nach unseren äußeren Dingen sagen wir, das ist recht, das ist nicht recht. Da leidet einer, das ist Unrecht. Da wird einer so behandelt, das ist Unrecht. Wie unsere Maßstäbe, wie wir Dinge beurteilen, sind anders, wie Gott die Dinge beurteilt. Er sieht ganz anders. Darf ich so sagen, da leidet ein und sagt, der arme Kerl ist so ungerecht. Und der Herr sieht das Herz an und weiß, warum er leidet. Und du denkst, oh, der arme Kerl, womit hat er es verdient? Gell? Wie kann Gott es nur zulassen in seinem Leben, dass er so leidet? Ungerecht. Das ist aber echt ungerecht. Darf ich an diesem Punkt kurz nebenbei was sagen? Wisst ihr, dass Sündenbekenntnis die höchste Form der Anbetung ist? Denn wenn wir bekennen würden, dass wir in unseren Umständen nicht zu Unrecht sind, würden wir Gott die Ehre geben. Denn oft leiden wir, geben nicht zu, warum wir leiden und alle denken, oh, so ein armer Kerl und dass Gott ihm das antut. Wenn wir sagen würden, Recht, ich würde noch weit mehr verdienen als das, was ich habe. Aber es ist Gnade für Gott, dass ich nur lebe. Wird Gott viel mehr Ehre geben. Und man würde nicht Gott anklagen, ständig für alles, was in unserem Leben passiert. Und ich sage, zu Recht. Zu Recht. Und dann wird Gott immer als ein Ungerechter empfunden. Und unsere Bekennen würde viel von dieser Unehre von sein wegnehmen. Aber unser Verhalten bringt oft dazu, dass Gott verunehrt wird, weil wir all das in seine Schuhe schieben. Er ist nicht weise genug, mit uns zu gehen. Er züchtigt uns übermaßen, er züchtigt uns ungerechterweise. Wir haben das ja nicht verdient. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen heißt es wieder an vier Stellen, wo Mose, ich glaube, zu dieser Wie hieß er, der das Gold mitgenommen hat und sein Zelt reingeschleppt hat? Ahab, ja. Achan, genau, nicht Ahab. Richtig, mit Namen tue ich mir halt schwer. Ich weiß, wo meine Bibel da steht, unten links. Nicht ganz unten, so hier. Da steht es, sag, was du getan hast und gib Gott die Ehre. Und da ging es nun gar nicht um seine Rettung, um wie gerettet sind, sondern sag, was du getan hast vor dem ganzen Volk und gib Gott die Ehre. Warum? Dann weiß das Volk, das, was gleich geschieht, ist nicht ungerecht. Wenn er gleich Strafe vollziehen wird, ist das nicht ungerecht. Das ist gerecht. Gib Gott die Ehre dafür. Wenigstens in deinem Tod gib ihm die Ehre und gib ihm Recht. Das ist, was Mose fordert. Aber so, Gott sieht das Herz an. David wird berufen, Der Geist des Herrn kommt auf ihn. Und zu gleicher Zeit, wisst ihr, was mit Saul passiert? Der Geist des Herrn weicht von ihm. Und wisst ihr, was Saul kriegt? Kapitel 16, Vers 14. Ein bösen Geist. Ich will das kurz lesen, weil das nicht wenige verwirrt. Ich will das kurz erklären. Dann heißt folgendes, Vers 14. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Okay? Der Herr nimmt seinen guten Geist von ihm, der ihn geleitet hat, ihn geführt hat, Weisheit und Verstand gegeben hat, und nimmt ihn und gibt ihm dafür einen bösen Geist. Wie können wir diesen bösen Geist anders umschreiben? Was ist ein guter Geist und was ist ein böser Geist? Böser Geist ist ein Dämon. Das ist hart, gell? Kommt ein böser Geist von Gott, schickt Gott einen Dämon? Nein. Von Gott kommt nur Gutes. Wir können nicht sagen, böse Dinge kommen von Gott. Aber warum heißt es und immer wieder, der Geist von Gott, der böse Geist, der von Gott geschenkt ist? Liebe Geschwister, wenn Gott seinen Geist zurückzieht und dich dieser Welt überlässt und wenn er erlaubt, dass der Teufel kommen kann, glaubt mir, der wird nicht warten. Er wird kommen. Da muss man nicht sagen, kannst du bitte mal hingehen? Die stehen Spalier, bis Gott sagt, du darfst. Du darfst Hiob prüfen. Und wenn Gott sagt, du darfst nicht, dann kann ein Dämon nichts anrichten. Als Christen brauchen wir keine Angst haben, oder? Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wer unser Herr ist, wer auf uns Acht gibt, wer für uns betet. Aber wisst ihr, dass ab und zu Gott das zulässt? Kennt ihr jemanden? Ich vermute nicht persönlich, aber hoffe, ihr liebt ihn. Ja, Apostel Paulus. Und dann sagt er, ich habe dreimal gebeten, dass Gott mir diesen Dämon wegnimmt, der in Stachel im Fleisch ist. Aber der Herr hat gesagt, nein, nein, Paulus, du brauchst ihn. Warum? Gedemütigt. Für dein Fleisch und nicht für den Körper. Für deinen Hochmut. Ich glaube, ich persönlich, aber das will ich jetzt an dieser Stelle nicht zu tief ausdrücken, das ist eine Depression gewesen, die Paulus hatte. Tiefe Depression, die aufgrund der Verfolgungen, aufgrund seines Leidens und aufgrund seiner Verwerfung in Korinth da waren. Die hervorgerufen waren durch falsche Lehre und Apostel in Korinth, die ihn da so diskreditiert haben. Saul hat so eine Depression. Schaut mal, da heißt es, und die Knechte Sauls sagten zu ihm, sieh, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Das ist eine Umschreibung von Depression. Depressionen haben verschiedene Quellen. Es kann gesundheitlich, körperlich sein, ein Mangel an bestimmten Stoffen, und es kann aber genauso dämonisch sein. Und ich will, dass ihr das damit weise umgeht, mit diesen Informationen. Nicht alles ist vom Teufel, nicht alles ist dämonisch. Oft wird alles so als dämonisch dargestellt. Aber hier ist ganz klar, da ist Ungehorsam gewesen, da ist Rebellion gewesen und Gott nimmt den Geist von ihm, er bekommt einen, der Herr erlaubt, dass ein Dämon ihn ängstigt und seitdem lebt Saul in ständiger Depression. Und dann kommt der gute Rat oder der ich kann es nachvollziehen, in meiner schweren Zeit in Depression habe ich gerne Lieder gehört und die haben mich beruhigt. Und bis heute sind das mit meine Lieblingslieder. Und dann wird gesagt, sucht jemanden, der voll gut Harfe spielen kann oder soll die schöne Lieder singen. Und wen haben sie gefunden? David. Das war der erste Kontakt, den David mit Saul hatte. Und wenn überlegt mal, als Saul schlecht ging, was hat David gemacht? Er hat ihm was getan? Was Gutes. Der hat nicht extra dann E-Gitarre gespielt. Er hat da nicht reingehauen in die Zeilen. Er hat so schön für ihn gespielt, das hat ihn beruhigt. Er hat ständig ihm etwas Gutes getan. Wisst ihr wem? Der ständig böse gegen ihn war. So hat es angefangen. David fing etwas Gutes zu tun. David hatte nur schlechte Gedanken über ihn. Er hat ihn gehasst. Er wollte ihn töten. Er wollte ihn ermorden. Je mehr David ihm Gutes getan hat, umso mehr hat er ihn gehasst. Als er mal gespielt hat, wollt ihr mit dem Speer? Ihr kennt all diese herrlichen Geschichten. Ja? Ich habe euch schon gesagt, dass ich glaube, dass es eine tiefe Bedeutung hat und dass wir hier in David einen Typus auf Christus haben. So wie da, schaut mal, da ist ein König, der zu Unrecht König ist, der rein rechtmäßig überhaupt kein König mehr ist. David wird gesalbt und er ist jetzt König, oder? Rein rechtlich ist er König. Jetzt schaut mal, was macht er? Er klopft nicht bei Saul an. Übrigens, bin gesalbt. Du bist abgesetzt. Da ist die Tür, pack deine Sachen, dein Karton und geh. Versteht ihr? Er hätte rein rechtlich den Anspruch. Das wäre gerecht. Er hat den Anspruch auf den Thron. Er ist von Gott eingesetzt. Der andere ist von Gott abgesetzt. Ein Prophet hat es bestätigt. Und jetzt dient David als König dem Nichtkönig. Er dient ihm, spielt ihm schöne Lieder und er hasst ihn. Und dann, ich sage so, ich würde sagen, such dir einen anderen Gitarrenspieler. Such dir einen anderen. Hallo, ich will dir ständig was Gutes tun und du hasst mich? Rein menschlich, oder? Nach dem Fleisch würde ich sagen, hey, wie viel Gutes kann man noch tun und immer noch böse? Manchmal kommt es mir so hoch. Denke, So, das macht David. Woher kommt das? Wieso hasst Saul David? Wer weiß das? Er war ja auch schön, natürlich. Vielleicht war er nicht so schön, aber war auch ein großer Kerl. Ich glaube nicht, dass er wegen seiner Bräune und seinen blauen Augen oder seiner Musikkunst. Schaut mal, geht mal mit Kapitel 17. Ich habe was Wichtiges übersprungen. Ihr geht Kapitel 17 mit mir. Ja, Kapitel 17. Wir sind mitten in Kapitel 17. David kämpft gegen Goliath. Da übrigens lernt Saul David so richtig kennen. Er kommt gerade von zu Hause und seine Söhne, die da gegen die Philister kämpfen, einen Feschbar mitzubringen, der Vater gesandt. Und dann kommt er mit dem Feschbar und er sieht, alle Israeliten haben Panik und alle Israeliten haben Angst und zittern da. Und er sagt, was ist los mit euch? Ja, guck mal das Volk und guck mal diesen Riesen da an. Wir haben Angst gegen sie. Und er sagt, hallo. Und da hört er sie Gott spotten und er sagt, wie könnt ihr hier nur sitzen? Die verspotten unseren Gott und ihr tut nichts. In David entbrennt ein heiliger Zorn. So ein kleiner Kerl. Und dann kommt und sagt, er will kämpfen. Und Saul sagt, okay, ist der Einzige, der hier kämpfen will. Na gut, machen wir es. Dann kriegt er meine Waffenrüstung. Dann zieht er diese Waffenrüstung an, ihm alles, einen Helm, alles. Und das Bild muss witzig ausgesehen haben. Der ist wahrscheinlich komplett drunter so. Gerade so die Ärmchen rausgeguckt. So, also das ist ein schönes Bild. Absolut überdimensional. Also da merkt man, wie groß Saul war und wie klein David war. Und David sagt, bringt mir nichts, kann ich nicht kämpfen damit. Nur nebenbei, das ist, wenn wir eine falsche Rüstung anziehen. Diesen Rat hat mir ein weiser Mann gegeben, als ich in meinem Doktoralstudium war. Ich habe einige Zeit und Kraft und Geld und Jahre investiert in ein Doktoralstudium und ich war kurz vor Ende. Das war nur noch ein Kurs, den ich belegen muss, und dann hätte ich meinen Doktortitel gekriegt. Und ich habe aber keinen Frieden mehr gehabt, weil es war nicht mehr biblisch. Und ich habe wirklich große Sorgen gehabt, ob es überhaupt noch gut ist. Und die Gründe, warum ich es gemacht habe, waren alle nicht mehr da. Das Einzige, was übrig blieb, mein Fleisch. Von aus Russland in die Hauptschule und dann ein Doktortitel. Ist nicht schlecht, gell? Kann man machen. So, und das war aber am Ende nur noch meine Motivation, das Fleisch. Und Leute sagten, ja, du weißt nicht, wozu das Gott für dich haben möchte und vielleicht wirst du es brauchen. Und ich wusste, das ist Fleisch. Das ist mein Fleisch, das möchte. Und ich habe dann mit einem Mann gesprochen, einem weisen Mann, Peter Reed, von Fackelträgern der Leiter. 15 Minuten, war der Einzige, der mir gesagt hat, Willi, nicht machen. Ich war der Einzige. Und dann hat er mir eine Mail geschrieben und das vorher gesagt, und hat mir diesen Text geschickt. Sagt, wenn du diesen Titel annimmst, dann ist es so, wie David in der Rüstung Goliaths kämpfen möchte. Du wirst nicht kämpfen können damit. Das ist nicht deine. Das heißt nicht, dass manche sind halt groß genug und die können einen Doktortitel tragen. Ich kann es nicht. Die anderen sind fähig darin, ich nicht. So, ich würde das anziehen und würde damit nichts bewerkstelligen können. Ich würde nichts damit machen können. Im Gegenteil. Ich wäre nicht in der Lage. Und ich habe dann diesem Rat gehört und gesagt, okay, dann reicht mir wohl die Steinschleuder. Dann mache ich das. Und habe das abgebrochen. Auf jeden Fall, das ist für mich deswegen ein ganz besonderer Text, der für mich ein Meilenstein ist in meinem akademischen Leben. Habe das abgelegt und bei David war es genauso. So, worauf verlasse ich mich? Auf eine Rüstung, auf diese Dinge, darf ich so sagen, verlasse ich mich auf Gott oder auf das, was ich habe? Auf die Dinge der Menschen, die der Saul braucht, um gegen die Philister zu kämpfen, oder reicht mir mein Vertrauen in die Stärke Gottes? Das war mein Glaubenskampf in meiner Entscheidung. Was brauche ich, um den Dienst für Gott zu tun? Brauche ich einen Doktortitel oder reicht mir die Kraft des Heiligen Geistes? Ja, das war ein Kampf für mich. Und da musste ich mich kreuzigen. War nicht einfach. So, David aber geht den klaren Weg. Und warum geht er den klaren Weg? Weil ein Typus auf Christus ist, weil der Herr mit ihm ist. Und er verleugnet es. Und er gewinnt in einer Art und Weise, in einer beeindruckenden Art und Weise. Warum? Weil er so mutig ist, weil er so ein guter Schütze ist, weil der Herr mit ihm war. Weil er sich auf den Herrn verlassen hat und der Herr war mit ihm. Und darum hat er gewonnen, weil der Herr mit ihm war. Wer lenkte den Stein? Der Herr. Wer brachte den Goliath um? Der Herr. Nicht der David. Und so kommt der David und Saul merkt es und denkt, ja, was ist das für ein Kerl? Wer ist das überhaupt? Und worauf, die ganze lange Geschichte, worauf will ich hinaus? Jetzt guckt mal mit mir, jetzt guckt mal. David ist gesalbt. David ist von Gott gesalbt als König. David hat sowas getan, hat schon gegen Löwen gekämpft, gegen Bären gekämpft und jetzt hat er Goliath besiegt und kommt zum Saul mit dem Kopf, das darf ich von den Kindern fast gar nicht sagen, auf jeden Fall kommt er zum Saul mit Goliath. So, toten Goliath. Und Saul will wissen, wer das ist und ich lese ab Vers 55. Als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, sagte er zum Abner, dem Heroberst, ach so einfach. Wenn ich solche sehe, denke ich, es ist ein Name, dann versuche ich es gut zu lesen, dann kriegst du nicht hin. Der Heroberster, ist ja klar. Ist auch ein schöner Name. Wessen Sohn ist doch dieser junge Mann? Abner, das ist der Heroberster. Und Abner antwortete, so wahr du lebst, König, ich weiß es nicht. Und der König sagte, frage, wessen Sohn der junge Mann ist. Interessanterweise, ihr merkt, der hat vorher schon bei ihm Harfe gespielt, gell? Er hat ihn wahrgenommen. Noch nicht. Der hat ihm schon zig Lieder gespielt. Wer ist das überhaupt? Ja, danke. Schön, dass du noch weißt, wer ich bin. Weiter geht's, Vers 56. Und der König sagte, frage, wessen Sohn der junge Mann ist. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn der Abner und brachte ihn von Saul. Und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Und Saul sagte zu ihm, wessen Sohn bist du, junger Mann? Und jetzt guckt mal, schaut mal, was steht. David antwortete, der Sohn deines Knechtes Isais, des Bethlehemiters. Aus Bethlehem. Ich bin der Sohn deines Knechtes. Nicht mal, ich bin dein Knecht. Nein, 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 ich bin noch viel weniger. Ich bin der Sohn deines Knechtes. Das sagt der rechtmäßige König. Seht ihr die Haltung? Hey, du weißt nicht, wer ich bin. Hallo, wie viele Lieder habe ich dir schon gespielt? Wie viel Gutes habe ich dir schon getan? Wie oft habe ich dir schon geholfen? Weißt du es nicht mehr? Du weißt nicht, wer ich bin. Abgesehen, ich bin der Gesalbte. Was? Ich bin der Sohn deines Knechtes. An so vielen Stellen, wisst ihr, was er sagt? Was verfolgst du, ein Floh? Weißt du, wer ich bin? Ein Nichts, ein Floh, ein Wurm, eine Ameise. Hey, du bringst 3000 Männer, um einen Floh zu fangen. Weißt du, ich bin doch nichts. Das sagte David. Seht ihr, was für eine Haltung und was für eine Haltung er gegenüber? Nicht, ja natürlich, recht und so. Nein. Jetzt möchte ich euch zeigen, warum das so wichtig ist. Nicht nur um der Christi Gesinnung willen, sondern Jesus hatte die Gesinnung aus einem Grund. Was haben wir in Petrus gelernt oder gelesen? Hoffentlich noch mehr gelernt. Damit er uns rette, oder? Diese Haltung war ja nicht einfach nur so Mittel zum Zweck. Er war so demütig. Warum? Damit er rettet. Und jetzt schaut mal, was passiert, Kapitel 18, Vers 1 hier. Ich finde es faszinierend. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Wessen Seele hat David mit dieser Haltung gewonnen? Von Jonathan. Die klassische Geschichte, die zwei besten Freunde, David und Jonathan, wie kam es dazu? Wie verband sich? Woher kam die Freundschaft? Das ist bedingt durch die Art und Weise, wie David gegenüber seinem Vater Saul sich verhalten hat. Als er fertig geredet und Jonathan gesehen hat, guck mal, wie er sich da gibt. Oh, das ist ein feiner Kerl. Das ist ein netter Kerl. Können wir das schreckt ab, das stößt ab. Seit klein auf sagt meine Eltern haben es mir gesagt, sie mögen keine Angeber. Angeber sind nicht attraktiv. Das haben sie nicht so gesagt, aber deutlich gemacht. Hochmut ist nicht attraktiv. Hochmut ist nicht anziehend. Da kommt ein Angeber, der wird nicht mein bester Freund. Ist ja klar, weil ich will ja besser sein wie er. Muss ich ja toppen. Ist nicht so einfach. Nein, diese Haltung, diese demütige Haltung beginnt hier schon, obwohl er schon gesalbt ist. Deswegen so wichtig. Er ist schon gesalbt, er ist rein rechtlich König. In der Art und Weise, wie er mit Saul umgeht, dadurch gewinnt er mindestens einen. Und wisst ihr, nicht nur einen, sondern mindestens zwei aus seiner Familie. Wen noch? Die Tochter. Beginnt mit M. Okay? Die Michal. Aber wisst ihr, wenn er noch gewinnt, ganz schön viele andere Frauen. Und das ist der Hauptgrund, warum, glaube ich, der Saul ihn nicht mochte. Darf ich so sagen, weil die alle anderen Frauen wirklich David sehr, sehr toll fanden. Mehr toller als Saul, obwohl sie schon Saul toll fanden. Und jetzt kommt so ein kleiner Kerle und bekommt mehr Aufmerksamkeit wie er. Jetzt kommt so ein kleiner Kerle und kann mehr wie er. Fährt mehr Siege ein, ist bekannter, attraktiver und kann noch eine Harfe spielen. Mann! Schaut mal, Kapitel 18, Vers 7. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen. Ich habe es mir eingerissen, die Frauen. So ein Frauenschwarm, der kleine Kerl. Und die Frauen tanzten und sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine 10.000. Nicht schlecht, gell? Ich meine, Tausend erschlagen ist auch eine Zahl. Und übrigens, das waren die gleichen Feinde, die auch David erschlagen, Saul erschlagen, muss man sich freuen, hat er alles für ihn gemacht. Aber jetzt schaut mal, da ergrimmte Saul sehr und die Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David 10.000 gegeben und mir haben sie nur die 1.000 gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Fehlt ihm das? Er hat's. Aber nee, das ist meins. Als Jesus zur Welt kam, ein kleiner Kerle, und anfingen die Menschen ihn zu lieben, ihm nachzulaufen, wem hat es nicht gefallen? Den sogenannten Möchtegern-Königen. Angefangen bei Herodes. Auch der hatte tiefe Depression, große Paranoia, große Angst, sein Thron wird ihm genommen. Hin über die Priester, Schriftgelehrten, Pharisäer, die sich als Könige und Leiter des Volkes sahen. Warum haben sie Jesus gehasst? Weil sie neidisch auf ihn waren. Jetzt lest man mit mir Vers 9. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Der Grund, warum Saul David hasste, war Neid. Neid. Und ich sagte euch, wisst ihr, worauf sie neidisch sind? Und jetzt verrate ich euch was. Rein menschlich und oberflächlich mag das die Zahl gewesen sein, dass die Menschen ihn mehr lieben, dass die Frauen ihn toller finden, dass er mehr umgebracht hat oder größere Siege eingefahren hat. Das ist rein menschlich und das ist alles vordergründig. Aber wisst ihr, was der eigentliche Neidfaktor ist? Wisst ihr, was im wahren Kern eigentlich abläuft? Das ist Vers 11. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Das ist der Hauptgrund. Denn er hat gesehen, der Herr ist von mir gewichen und der Herr ist jetzt mit ihm. Das geht ja gar nicht. Das ist der Hauptgrund. Er sieht, wie der Herr ihn gebraucht. Er sieht, wie der Herr ihn befähigt. Er sieht, wie der Herr ihn gesalbt hat. Er sieht das und er hasst das. Er will es nicht wahrhaben. Er kämpft dagegen an, will ihn töten. Und seitdem verfolgt er ihn. Zu Recht oder Unrecht? Ist David ein guter Herr für den Sklaven David? Ein Gerechter, ein guter Milder? Es ist ein Verkehrter. Übrigens, die Übertragung von diesem Wort, von diesem Griechischen, wenn ich nicht irre, ist, da kommt unsere falsche Wirbelsäule-Haltung. Da gibt es eine, egal. Das heißt, wenn man eine Schieflage hat, oder wie nennt man das, wenn man so ein krummes Holz hat? Ja? Wenn sie so krumm sind, verkehrt, wenn das Kreuz verkehrt ist, falsche Haltung. So, das ist alles andere. Das ist alles andere als gerecht. Das ist absolut verkehrt. Und er verfolgt ihn ständig. Er will ihn ständig umbringen. David muss fliehen, gell? Wer hilft ihm übrigens bei der Flucht? Jonathan und Michael. Aus seiner eigenen Familie. Warum? Weil sie ihn lieben. Versteht ihr? Sie helfen ihm. Sie unterstützen ihn. Er hat sie gewonnen. Durch sein gutes Verhalten hat er die Unwissenheit durch das Gutes tun gewonnen. Sie hatten keine Ahnung. Das ist ihr Papa. Aber durch das Gutes tun, wie er es getan hat, hat er die Unwissenheit von denen, mindestens von Jonathan und mindestens von Michael, hat er zum Guten gewendet. Dass sie sogar auf seine Seite sich gestellt haben. Dass sie ihn gerettet haben, ihn beschützt haben. Für ihn da waren. Also da heißt es, übrigens Vers 29, Kapitel 18, von da aus wurde Saul der Feind Davids. Er hat ihn als Feind erklärt, überleg mal, als Feind. Und dementsprechend verfolgt er ihn ständig. Ständig unterwegs, ständig verfolgt. David musste unterwegs sein, musste fliehen und sich verstecken. In Höhlen für sich verstecken. Und ich möchte euch nur ganz kurze Passage vorlesen, Kapitel 22. Ich will mich nicht zu tief in diesen herrlichen Einzelheiten verlieren, aber die sind alle so, es ist einfach nur schön. Für mich ist es schön, weil auf einmal diese alte Davids-Geschichte für mich so neu wird. Das ist das Gute, ja. Ich kann sie schon seit klein auf. Aber jetzt schaut mal. Ich lese euch ab Vers, Kapitel 22, ab Vers 1. Und David ging fort von dort weg und entkam in die Höhle Adulam, okay, das ist jetzt kein so. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie zu ihm dorthin. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Man kann übersetzen oder mit grimmigem Gemüt. Alle Schlechtgelaunten, alle Murrer, alle Depressiven. Alle schlecht gelaunt, alle, die eine schwere Seele hatten. So, David geht und wer kommt zu ihm? All die Menschen, die schwierig hatten, darf ich so sagen, die niemand sonst haben möchte. Mit denen hält man es nicht gerne aus. Darf ich so sagen, alle Problemfälle kriegt er. Die kommen zu ihm. Und auf einmal sind es 300, 400, 500, 600, 1000. Und das Volk wächst, wächst, wächst. Für wen ist er da? Für diese Menschen. Für die Beladenen, für die Mühseligen, für die Verachteten. Kommt euch das bekannt vor? Wer sammelt sich um den Herrn? Wie herrlich ist das Bild von David, gell? Und da ist parallel ein Königreich. Parallel, ich möchte gern König. Und wohin geht das Volk? Zu ihm. Und er sammelt sich. Und so sammeln sich mehr und mehr. Und David kriegt es mit. Also der Hass wächst. Und dann will natürlich Saul dem David an den Kragen. Und er bekommt mit, David ist da und da. Und er ist, und Saul packt, Kapitel 24, Saul packt seine besten Männer. 3000 Mann. Super ausgebildeten, wie nennt man die? Spezialkräfte, ja, die SEALs in den USA. Also das sind nicht irgendwelche so ein paar Männer, das waren wirklich die Besten seiner Armee. gegen diesen David mit diesen unzufriedenen Menschen. Da zieht er mit einer Riesenarmee auf, Saul. Guck mal, wie groß und wie Feindschaft und wie groß der Neid ist. Er muss weg. Und so zieht er auf und kommt in eine Höhle, legt sich dort schlafen. Wer kennt die Geschichte? Wer nicht? Kapitel 24 zu Hause, genüsslich lesen. Also er lässt sich schlafen. Schaut mal, ab Vers 5 lese ich euch. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deine Feinde in deine Hände geben. Als ich das gelesen habe, jubelte mein Herz. Aber nicht aus dem Grund, dass diese Männer das erkannt haben. Wisst ihr, was sie sagen? Schau mal, David, jetzt erfüllt sich das in deinem Leben, was Gott dir versprochen hat. Ich werde alle Feinde unter deine Füße legen. Psalm 8, Psalm 110. Sie denken, David, das erfüllt sich jetzt. Gott hat es dir doch versprochen. Stimmt, jetzt ist die Gelegenheit. Alle meine Feinde, jetzt gebt Gott sie in meine Hand. Jetzt kann ich über sie richten. Jetzt, für sie ist es Gottes Führung. Gott hat Saul dir hergebracht. Jetzt kannst du David ohne schlechtes Gewissen endlich mal ein Ende machen und diesem Untreiben, Ungerechtigkeit, Falschheit ein Ende bereiten. Mach es, mach damit einen Strich. Guck mal, Gott führt ihn doch her, oder? Stimmt, und es steht sogar noch geschrieben. Ja, das ist doch jetzt biblisch. Und was macht David? Er lässt sich erstmal drauf ein, liebe Freunde. Ich lese euch vor. Damit du mit ihm tun kannst, wie es dir gut in deinen Augen ist. Oh, Gott erlaubt dir, dass du ihn jetzt absägst. Dann heißt es. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls. Nicht schlecht, gell? Nicht schnitt etwas bisschen von seiner Gurgel ab, sondern von seinem Zipfel. Schnitt etwas von seinem Gewand ab. Das heißt, ein Stückchen, wo Saul es nicht gemerkt hat und übrigens auch nicht gemerkt hätte später. Er hat nicht, oh, da fehlt mir ein halbes Kleid. Nein, hätte sich verschlissen, draufgetreten, abgerissen, keine Ahnung. Er hätte es nicht gemerkt. David macht zack, einen kleinen Schnitt. Und jetzt schaut mal, was passiert. Jetzt schaut mal, was passiert. Vers 6. Bevor ich es lese. Wer findet es unfair, was David da gemacht hat? Ist es böse, was er gemacht hat? Das Stückchen, der trachtet nach seinem Leben, wirft sein Speer zweimal, geht auf ihn, verfolgt ihn, 3000 Männer, er muss flüchten, obwohl er rechtmäßig König ist. Und er schneidet ihm so ein bisschen was von seinem Gewand ab. Mensch, David, voll fies, darfst du nicht machen. Die Männer sagen, töte ihn. Jetzt schaut mal, was David macht. Er schneidet es ab und jetzt Vers 6. Aber danach geschah es, da schlag dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hat. Was bedeutet das? Nicht vor Aufregung, oh, das war so spannend. Nicht vor Angst, oh, er hat mich nicht erwischt. Panik, gerade nochmal gut gegangen. Was bedeutet das? Er hatte was bekommen? Ein schlechtes Gewissen. Oh, warum? Ich habe die Hand an einen Gesalbten angelegt. Lest mit mir. Und er sagte zu den Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Wer hat ihn eingesetzt? Der Herr. Wer will ihn absetzen? David? Der Herr. Und David wusste, dass der Herr ihn absetzen wird. David wusste, er ist rechtmäßig der Herr. Kämpft er dafür? Kämpft er für Gerechtigkeit? Kämpft er für Recht? Geht auf die Barrikaden? Baut er sich eine Armee? Macht er das? Freunde, wenn er ihm sogar nur ein Zipfelchen anschneidet, kriegt er schlechtes Gewissen. Und wir? Auf die Barrikaden. Das ist nicht die Gesinnung Christi. Das ist ein ganz anderes Verständnis. Und David war ihm absolut klar. Der Herr ist sein Richter. Der Herr sorgt für Gerechtigkeit. Und wenn ich an den verkehrten König, der eigentlich rechtmäßig schon abgesetzt ist, der sich noch klammert an das. Und wenn ich meine Hand selber an ihn lege, dann versündige ich mich gegen wen? Gegen Saul? Gegen den Herrn. Versteht ihr, was die Schrift sagt? Versteht ihr, was das Grundprinzip ist? Wenn es heißt, dass wir uns den Herren, die Sklaven, ordnet euch den Herren und auch den Verkehrten, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit bloßstellt. Gott ist der rechte Richter. Christus hat Unrecht gelitten und hat alles dem Herrn abgegeben, der gerecht richtet. Und dann sagt, das ist unser Beispiel. Und David hat es genauso getan. Er hat nicht selber es in die Hand genommen. Und wir machen das. Und wisst ihr was? Und wir sagen sogar, zu Recht, wir bringen Bibelstellen. Wie diese Freunde, die gesagt haben, steht doch Psalm 8, Psalm 110, der Herr hat in deine Hand gegeben. Du darfst es tun. Und David verstand, nein, diese Psalm 8 und Psalm 110 gehen nicht ihm, die gehen Jesus Christus. Und er war ein Prophet und wusste, dass der Geist des Herrn auf seiner Zunge war. 2. Samuel, am Ende können wir noch lesen. David wusste, von wem die Rede ist, das ist nebenbei. Aber das andere ist, ihm war klar, wer der Richter ist, das ist nicht David. Er ist nicht der Richter. Wir dürfen uns nicht als Richter aufspielen, auch wenn wir Recht haben. Das ist nicht einfach, oder? Oh, das ist nicht einfach. Da ist das Fleisch so stark. Und wenn wir es nicht auf Diät setzen, dann wird es nie funktionieren. Wird es nie funktionieren, wenn wir das Fleisch permanent füttern mit diesem, aber ich habe doch Recht. Werden wir niemals in den Marschstock und niemals in den Fußspuren Jesu wandeln. Ich mache noch eine Sache und dann, damit ich nächstes Mal nochmal Samuel aufschlagen muss, okay? Ich mache noch einen Sprung. Ich mache noch keinen Sprung. Habt ihr noch ein bisschen Geduld? Jemand hat mir vorgeschlagen, mach doch einfach bis halber immer. Das war irgendwann mal heißt, mach doch mal bis 10 und dann. Okay, jetzt bis Folgendes. Schaut mal, ab Vers 9. Das Ganze ist noch nicht fertig. Und jetzt kommt eigentlich die Haltung Davids überhaupt an die Oberfläche. Denn Saul hätte es nicht gemerkt. Und jetzt schaut mal, das ist jetzt, was bedeutet, ein Licht in der Finsternis zu sein, ein Zeugnis zu sein, ein Zeugnis abzulegen durch gute Werke, auch wenn nicht immer mit Worten, und dann durch die Taten zu beweisen, man hat nichts Böses gegen sie. Man will sie retten, nicht umbringen. Man will sie retten und nicht vernichten. Man will ihnen Gutes und nicht fluchen. Und jetzt passiert Folgendes. Vers 8 heißt, und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf, trat aus der Höhle hinaus, und zog seines Weges. David verbot es ihnen, wehe, ihr fasst ihn an. Und dann geht's weiter. Danach machte David sich auf, ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her. Jetzt schaut mal, was er rief. Du blöder König. Du, wisch mir immer an den Kragen. Weißt du was? Ich hätte dich jetzt längst töten können. Piep, 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 piep. Das mache ich dann, wenn man ein Schiffwort sagt, kommt so ein Ton, damit man es nicht hört. Mein Herr und König. Seht ihr das? Er geht raus und sagt, mein Herr und König. Das ist Haltung. Das ist, ordnet euch in Furcht ihn unter. Mit Respekt. Einen Verkehrten. Mein Herr und König. Mein Herr und König. Nein, du bist der König. Nein, mein Herr und König. Seht ihr die Haltung? Wenn David hier nicht ein Typ ist auf Christus, dann weiß ich auch nicht. Das ist der einzige Grund, warum er das tun konnte. Der Geist des Herrn war auf ihm. Deswegen sagt Paulus immer, werdet voll des Geistes. Denn ohne geht gar nicht. Dann steht er auf und sagt, und Saul sah sich um und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. Da sagte David zu Saul, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Warum hörst du und hörst du auf die Gerüchte? Oh, der mag dich nicht, der findet dich blöd. Warum hörst du ständig auf dieses Mobbing? Warum hörst du die ganze Zeit auf Leute, die denken, ich will dir hinterher? Ich habe nichts Böses hinter. Ich will dir nichts Böses. Wieso hörst du auf die Menschen, die all das dir einreden? So läuft das übrigens. Gerede. Lästereien. Da sagte David zu Saul, elf, siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat, in der Hölle. David hat verstanden, der Herr hat sie ihm gegeben. Der Herr hat, Saul, der Herr hat dich mir gegeben. Ich konnte mir nicht tun, was ich will. Aber, und man drängte mich, dich umzubringen, aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Siehe mein Vater, ja siehe den Zipfel des Oberkleides in meiner Hand. Er nennt ihn sogar mein Vater. Das gibt's doch nicht. Guck mal, ich hätte dich umbringen können. Schau mal, was ich abgeschnitten, das kleine Stück. Und selbst da habe ich schlechtes Gewissen gekriegt. Gott hat mich dir gegeben. Ich habe nichts Böses gegen dich. Glaub mir, ich will dich nicht stürzen. Ich will dich nicht absägen. Ich will dich nicht umbringen. Lass doch ab davon. Was bedeutet das? Das ist, was Petrus sagt. Die Unwissenheit der Unverständigen durch gutes Tun gewinnen. Die Unwissenden gewinnen durch gutes Tun. Das ist, was er tut. Er tut Gutes, obwohl er rein rechtlich es nicht müsste. Aber er tut es trotzdem. Das ist Gesinnung Christi, Gutes tun. Oh, wie schwer, wie schwer. Einem Menschen Gutes tun, der Böses mit dir meint. Wie schwer ist das? Für Menschen unmöglich. Wie sehr brauchen wir unseren Herrn, oder? Wie sehr brauchen wir seinen Geist? Wie sehr brauchen wir doch seine Gesinnung? Wer darf unser Denken prägen? Die Welt? Wer diktiert die Maßstäbe, wie wir mit Menschen umgehen, mit Regierungen, mit Heeren, mit Arbeitgebern, die Welt? Die Verbände? Wer sagt, wie wir mit Menschen, die verkehrt sind, umgehen, wie wir zu unserem Recht kommen? Wer darf es dich leiten? Wer darf deine Gesinnung prägen? Paulus sagt in Römer Kapitel 12, lasst euer Sinn ändern, damit ihr erkennt, was der Wille ist. Gottes ist das Gute, das Wohlgefällige, ja das Vollkommene. Das ist vollkommen. Denn die zu lieben, die dich lieben, ist kein Problem. Das ist nicht der Maßstab der Vollkommenheit. Vollkommen ist nur einer, Gott. Und deswegen kann nur einer, der vollkommen ist, uns das geben. Ich schließe, indem ich euch nur den Rest in zwei Sätzen, drei, ich weiß nicht wie viele, ich habe es nicht ausgerechnet, einfach erzähle. Das passiert nicht noch einmal, oder? Der sagt, oh, David, ich habe gegen dich gesündigt. Saul, ihr könnt das nachlesen. Saul sagt, ich habe erkannt, Gott kriegt, du bekommst das Königtum. Ich habe es jetzt verstanden, du bist eigentlich der bessere König. So weit kommt Saul. Er kommt nach Hause und hört wieder auf die Leute, packt wieder seine Sachen, wieder 3000 Mann, geht's wieder los. Und dann kriegt David mit, David geht wieder mit. Geht mit seinem Freund ins Lager hinein. Richtig? Und was macht er? Nimmt ein Speer und ein Krug mit. Und der Freund sagt, David, lass mich ihn umbringen. Du kriegst nicht über dein Herz, ihn umzubringen. Ich weiß, aber ich schon. Lass mich ihn umbringen. Dann haben wir Ruhe von ihm. Sagt er wirklich fast wörtlich so. Dann ist Ruhe. David sagt, hör auf. Wieder. Versteht ihr? Er hat, oh David, du bist der König. Kurze Zeit später, bam. Jetzt hat er es halt nicht verstanden. Jetzt. Gott gibt ihn wieder in seine Hand. David macht genau das Gleiche, geht wieder raus, hebt wie sein Speer, wieder sein Krug, ruft den Saul. Saul, wow, was passiert? Guck mal, ich habe doch nichts Böses mit dir vor. Genau das Gleiche. Noch einmal, ich könnte dich umbringen, wenn ich will es doch nicht, ich töte dich nicht. Ich schließe so. Wisst ihr, wie 2. Samuel beginnt? Das Buch 2. Samuel Kapitel 1, wie es beginnt. David kriegt mit, dass Saul und Jonathan tot sind. Und dann sagt David, endlich. Boah, hat es lang gedauert. Gott, ich preise dich. Ich preise dich, dass du mir meinen Feind endlich weggeschafft hast. Als David das mitkriegt, kommt ein junger Mann gelaufen. Darf ich euch noch das kurz zeigen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle und oft auch ein bisschen verwirrend. Deswegen will ich euch nur das zeigen und dann für heute Schluss machen. 2. Samuel, Kapitel 1. Wichtig in diesem, wir müssen das zusammenlesen. Saul und Jonathan ist gestorben. Als Jonathan gestorben ist, ist ja klar, dass es David zerreißt. Aber er trauert genauso um Saul, wie um Jonathan trauert. Um seinen Erzfeind. Könnt ihr euch vorstellen? Dieser junge Mann kommt gelaufen und zu David und dann erzählt er, was passiert ist. Ich lese ab Vers 4. Und David sagte zu ihm: Wie steht die Sache? Berichte mir doch. Und er sagte: Das Volk ist aus dem Kampf geflohen. Auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen. Und auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Da sagte David zu dem jungen Mann, der ihm das berichtete: Wie hast du erfahren, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Der junge Mann, der ihm berichtete, sagte: Er geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer. Das heißt, er war verwundet. Er war schon verwundet. Das bedeutet, lehnte sich auf seinen Speer. Wo ist das? Da wandte er sich um, sah mich an und rief, also zu diesem jungen Mann, und sagte: Hier bin ich. Und er sagte zu mir: Wer bist du? Ich sagte zu ihm: Ich bin ein Amalekiter, eigentlich ein Feind. Da sagte er zu mir: Tritt doch her zu mir und gib mir den Todesstoß, denn ein Schwächeanfall hat mich ergriffen. Das heißt, ich bin am Sterben, ich pack's nicht mehr, bring mich um, gib mir den letzten Stoß. Doch mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß. Denn ich erkannte, dass er nach seinem Fall nicht mehr am Leben bleiben würde. Ich merkte, ich habe ihm nur etwas Gutes getan. Ich habe ihm die Qual erspart. Und böse von diesem jungen Mann. Eigentlich nicht, gell? Durfte es tun. Nicht mal dann, wisst ihr warum? Weil Saul war ein Gesalbter. Und David kriegt das mit. Und wisst ihr, was bei dem David passiert? Die Rollladen gehen runter. Das, wie? Du hast den umgebracht? Wisst ihr, was mit diesem jungen Mann passiert? Den bringt der David um. Hart, gell? Hart. Ich lese euch vor ab Vers 11. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie. Das taten auch alle Männer, die bei ihm waren. Endlich haben sie es verstanden. Und sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch Schwert gefallen waren. Was tun sie? Sie feiern kein Fest. Endlich abgesetzt. Sie fasten, sie weinen. Sie sehen, was passiert ist. Seht ihr das Herz? Oh. Und David sagte zu dem jungen Mann, der ihm das berichtete: Woher bist du? Er sagte: Ich bin der Sohn eines amalekitischen Fremdlings. Und David sagte zu ihm: Wie hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten des Herrn umzubringen? Nicht mal einen Todesstoß. Weißt du, wer er war? Versteht ihr was? Furcht. Umgang mit denen, die Gott einsetzt. David rief einem von den jungen Männern und sagte: Tritt heran, stoß ihn nieder. Da schlug er ihn, so starb er. Und David sagte zu ihm: Dein Blut komme auf deinen Kopf, denn dein eigener Mund hat gegen dich ausgesagt, dass du sprachst: Ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Du wusstest, dass ein Gesalbter, und du hast ihn getötet. Darum durch Schwert, wer das Schwert zückt, wird durch Schwert fallen. Gegen dich selbst. Du hast selbst gesagt, dass er ein Gesalbter, und du hast ihn umgebracht, mein Freund. Du wusstest, wer er ist. Seht ihr das? Wer das Schwert zückt, braucht sich nicht wundern, wo das Schwert durch das Schwert fällt. Deswegen lieber nicht ein Schwert zücken. So ungerecht es auch sein mag. Wer ist der Rächer? Es gibt ein... Ich habe es versprochen, ich entschuldige mich für die Lüge. Ich sage euch, es gibt einige Stellen, wo es heißt, und David, ich habe es immer markiert, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach von ihm zu steinigen.
Sie wollten ihn sogar töten. Er war an solchem Punkt, die wollten steinigen. Und dann heißt es, denn die ganze Sache des Volkes, sie waren erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Er war in so vielen schwierigen Situationen. Was war immer seine Stärke? Er stärkte sich in seinem Wie. Er wusste, wer sein Gott ist. Er wusste, wer auf ihn aufpasst. Er wusste, wer für sein Recht kämpft. Er wusste, wer das alles gerade biegt, wer das alles ausführt, wie es verheißen hat. Er kannte seinen Gott und er verließ sich auf seinen Gott. Und das war ihm zu Stärke. Ist das gut? Oh, ich liebe das. Möge der Herr uns erinnern. Jeden Tag aufs Neue, in unseren Kämpfen, in unseren Ungerechtigkeit und in unserem Kontext, an unserem Arbeitsplatz, in der Ausbildungsstelle, in der Schule, im Kindergarten, in der Familie, egal wo wir sind, in der Gemeinde. Der Herr ist unsere Stärke. Er kämpft für uns. Und wir dürfen still sein. Seid still, denn der Herr kämpft für euch. Ich bete. Lehre uns diese Lektion und leg sie tief in unser Herzen, dass wir sie nicht vergessen. Gib uns die Weisheit und die Kraft deines Geistes, darin zu leben. Herr, deine Gesinnung in uns, lass es groß werden. In deinem Namen. Amen.